Ja, ich begrüße euch ganz herzlich im Namen unseres Herrn, Jesus Christus, auch an diesem Morgen. Danke für die Liedbeiträge bisher, die uns da eingestimmt haben zur Predigt, zum Wort Gottes. Schön, dass wir nun uns Zeit nehmen dafür, um uns zu erinnern, was der Herr Jesus für uns getan hat am Kreuz von Golgatha. Zu Beginn möchte ich noch mit uns beten. Wer kann, steht dazu auf. Herr Jesus Christus, wir beugen uns her vor deinem Kreuz, Herr, und denken an deine Tat, Herr, die du heute vor 2000 Jahren, Herr, vollbracht hast, Herr. Danke für dein Wort, Herr. Schenke offene Herzen und Ohren, Herr, dafür, dass wir verstehen, Herr, die wir die Botschaft noch nicht kennen und noch nicht in unserem Herzen haben, was du getan hast für uns, Herr, für unsere Schuld. Wollen wir dafür bitten und beten, Herr, um dein Wort jetzt. Danke, Herr. Amen. Ja, heute ist Karfreitag, ein Tag, der vielleicht mit Traurigkeit gestimmt ist, mag man sein. Das Wort Kar oder Kara im Deutschen ist ja Traurigkeit, man könnte sagen trauriger Freitag. Aber nichtsdestotrotz, die Trauer, die die Jünger vielleicht auch erlebt haben vor 2000 Jahren, wurde drei Tage später zur Freude, so wie es der Herr prophezeit hat. Nun habt ihr Traurigkeit, aber eure Trauer wird bald zur Freude. Und das können wir wissen, dass das die zentrale Botschaft der Bibel ist, die Freude in Christus, dass der Herr Jesus für uns am Kreuz gegangen ist. Und der Herr Jesus ist auch das Zentrum der Geschichte. Die Kreuzigung und die Auferstehung ist das zentrale Ereignis der ganzen Geschichte der Menschheit, kann man sagen. Es ist der rote Faden, der durch die ganze Schrift geht. Und das wollen wir uns auch heute anschauen. Heute möchten wir darüber nachdenken, was der Herr für uns gemacht hat in der Prophezeiung aus dem Jesaja. Es gibt viele Prophezeiungen auch im Alten Testament, die darauf hinweisen, auf das Kreuz, auf die Auferstehung, auf die Leiden des Herrn. Und eine Stelle davon, vielleicht die bekannteste, ist aus Jesaja 53. Man könnte sagen, dass dort der Lebenslauf des Herrn ist, ja, dort ist vielleicht so ein Lebenslauf, wie der Herr gelebt hat, was er gelitten hat, was ihm danach passiert ist und wie er dann zur Rechten Gottes hinaufstieg. Wer eine Bibel hat, kann gerne damit mit aufschlagen. Wir lesen den ganzen Abschnitt. Wir gehen nicht auf alles ein, aber um zu verstehen, möchte ich mit uns den ganzen Abschnitt lesen. Das Kapitel beginnt schon ab 52, das ist der Abschnitt 52 ab Vers 13. Und wer kann gerne dazu aufstehen, während wir den Text lesen. Jesaja 52 ab Vers 13. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzen, so sehr war sein Angesicht entstellt. Mehr als das irgendeines Mannes. Und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen ersetzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich nicht und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schlachtopfer, zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihn die vielen zum Anteil geben, und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Amen. Setzen wir uns. Ja, wir sehen, das Kapitel ist in Vergangenheitsform geschrieben, in Form, das auch zu zeigen, wie sehr das auch wahr ist. Ja, das ist in Vergangenheit, das ist geschehen, obwohl der Prophet 700 Jahre ungefähr davon geschrieben hat. Und die Geschichte zeigte, wie der Herr Jesus für uns zur Welt kam und anschließend dann auch gekreuzigt wurde. Und sein ganzes Leben ist so eine Beschreibung davon, als er den ganzen Willen des Vaters durchmachen wollte. Er wollte, das war seine Speise, dass er den Willen des Vaters durchgeht. Und dafür ist er gekommen. Und das Kapitel fängt an mit Vers 13 ab 52, sagen wir mal, ab dem ersten Vers des Abschnittes, dass er kam, um die Menschen einsichtig zu machen. Ja, er hat einsichtig gehandelt, verständnisvoll in seinem Umfeld und hat die Menschen einsichtig gemacht. Er hat ihnen diese wahre Weisheit gegeben, die nur der Herr geben kann. Und daher wurde er dreimal erhöht, lesen wir vom Text. Er wurde vom Grab erhöht, was wir am Sonntag feiern. Er wurde in die Himmelfahrt erhöht und sitzt nun zur Rechten Gottes. Aber sein Angesicht gefiel den Menschen nicht damals und uns genauso. Wir haben das Angesicht gesehen, was in der Bibel beschrieben wird von dem Text. Und es ist gut zu sehen, dass die Bibel ganz sensibel von den Leiden des Herrn beschreibt, ohne viel, dass man sich sehr viel mit der Folterung sich beschäftigt und mit den körperlichen Schmerzen, sondern die Bibel beschreibt es sehr sensibel, wie der Herr gekreuzigt wurde, gegeißelt wurde. Und trotzdem war es ein großer Schock für die Menschen damals, wie er nach der Verurteilung von seinem Volk den Römern übergeben wurde zur Kreuzigung. Und viele Völker wurden von dieser Botschaft dann ins Entsetzen gebracht. Viele waren schockiert und dachten, wie kann ein Mensch so verurteilt werden? So ein gerechter Mensch, der so viele gute Taten tat. Aber das Gute ist, wie wir vom Vers 15 ab 52 lesen, dass er dadurch auch viele andere Völker ins Entsetzen gebracht hat. Viele durften dann glauben, so wie wir. Viele Völker und Könige durften glauben, dass der heilige Gott zum Mensch kam. Er kam zum Mensch, zur Welt kam, Mensch wurde und starb für die Schuld der Menschen. Der große Gott, der heilige Gott, man kann sich gar nicht das vorstellen, der wurde ein Knecht und starb für uns Menschen. Und das brachte viele Völker auch dann zum Entsetzen, so dass sie auch dann daran glauben können. Und so ist es immer noch Zeit für dich, der du an diese Botschaft nicht glaubst, dass du umkehrst. Das sehen wir auch in den weiteren Versen gleich. Es ist die einleitenden Gedanken und mit den Gedanken wollen wir auch weitergehen. Dass es ist immer noch Zeit, an diese Kreuzesnachricht, an die Tat des Herrn am Kreuz zu glauben, dass der Herr Jesus für deine Schuld und meine, für diese Schuld hat er diese, alles das auf sich genommen, damit du ewiges Leben hast, wenn du daran glaubst. Damit der Herr Jesus nicht dein Richter ist, sondern dein Retter. Und so eine Botschaft ist einmalig heute. Sowas hört man gar nicht heutzutage. Das ist eine Botschaft, die unpopulär ist. Jeder schaut heute auf das eigene, auf sein eigenes Leben, wie er das gestaltet. Und diese Botschaft ist unpopulär, aber nichtsdestotrotz, das ist die zentrale Botschaft der Menschheit, der Schrift. Und so wollen wir das verkündigen. Und so möchten wir auch weiterlesen ab Vers 1, jetzt in 53 im Jesaja, dass das jüdische Volk damals ihn nicht geglaubt hat. Er hat nicht geglaubt auf diese Botschaft. Es gibt auch die Prophezeiung, die erfüllt worden ist, die lesen wir in Johannes Kapitel 12. Der Herr hat es auch gesagt im Evangelium, dass sein eigenes Volk würde nicht glauben. Er hat so viele Taten gemacht, er hat so viele gute Sachen, er hat verkündigt eine Botschaft der Buße. Und trotzdem haben das sein eigenes Volk nicht geglaubt. Obwohl diese messianische Wunder gemacht worden sind, die wussten das. Und trotzdem haben sie ihn verworfen. Ja, und wie ist es bei uns heute? Ist es auch nicht so, dass die Menschen nicht daran glauben wollen? Der Mensch möchte gerne frei sein. Der möchte gerne selber entscheiden, wie er sein Leben gestaltet. Er möchte gerne sein eigener Herr sein. Ja, er möchte nicht gerne, dass ihm jemand sagt, was er zu tun hat. Und das ist aber eine Illusion, dass man frei ist, die vielleicht schlechte Nachricht heißt, man ist gar nicht frei. Man ist entweder ein Sklave des Teufels und des Satans, also des Satans, des Fürst dieser Welt, der Sünde, oder ist ein Sklave Christi, ja. Und das ist viel besser, in dieser Stellung zu sein, als ein Sklave Christi, weil gleichzeitig ist man auch Sohn und Erbe. Wir dürfen Erbe sein von den himmlischen Reichtümern, von geistlichem Segen. Wenn wir den Herrn Jesus angehören, haben wir diese tolle Stellung. So ist es eine Illusion zu glauben. Man hat Freiheit in der Welt und man kann machen, was man möchte, ohne Konsequenzen zu haben. So ist es wirklich gut zu sagen, dass man lieber ein Sklave Christi ist, dass man sein Kind ist, reingewaschen von seinem Blut, als ein Sklave der Welt. Weil es gibt große Konsequenzen und da kommen wir noch dazu in den folgenden Versen. Ab Vers 2 sehen wir 53, dass der Herr Jesus als wirklicher Mensch zur Erde kam. Er wurde geboren als ein Kind, als ein Schössling, als ein Reis, kann man auch als anderes Wort nehmen, als kleiner Mensch und kam in diese sündige Welt, eine Welt aus dürrem Erdreich, steht da. Eine Welt voller Religiosität, voller Pharisäertum, die nicht wirklichen Glauben hatten. Da war eine Erweckungsbewegung vor hunderten Jahren davor, aber das wurde zur Religiosität, so war kein echter Glauben da. Und da kam der Herr, wurde Knecht in dieser Zeit. Und das soll uns auch ein bisschen Gedanken machen, dass wir auch nicht dieser Religiosität verkündigen wollen, sondern allein den Glauben an den Herrn und dass wir aus dem Glauben allein, aus der Liebe zum Herrn, alles tun, ja? Und nicht, weil wir Gebote haben, die kein Nichts bringen, sondern weil wir aus Liebe zum Herrn seine Gebote halten und nach seinem Willen trachten. Und da kam der Herr in dieser sündigen Welt drin. Wie ich vorhin sagte, er war nicht erwünscht. Man hat sein Angesicht gesehen, das gefiel den Menschen nicht. Sie haben wahrscheinlich gehofft auf einen Retter, der von den Römern sie befreit. Er hat, er kam als ein kleiner Mensch erstmal, wurde aufgewachsen, kam und verkündige die Botschaft der Buße. Und obwohl die Juden wussten, dass er zuerst als Retter kommen musste, um danach als Herrscher zu wiederzukommen beim zweiten Mal, muss er zuerst als Retter kommen. Dass er die Schafe zu sich zieht, dass er als ein guter Hirte kommt, dass er die Schafe zu sich zieht und für ihre Schuld bezahlt, als er ein Lamm, das makellos war. Und es ist keine Überraschung, dass das so geschrieben worden ist. Der Herr hat es auch prophezeit für diese Ablehnung. Und wir sehen, dass trotzdem er den Menschen mit Liebe begegnet ist. Er hat, Vers 4 lesen wir das, er hat die Krankheit vieler getragen. Er hat die Menschen, die mit großen Leiden und Schmerzen war auf sich genommen. Viele haben an ihm geglaubt, aufgrund vielleicht dieser Tatsachen, dass sie wirklich geglaubt haben. Aber viele nahmen Anschluss daran, vor allem das jüdische Volk nahm Anschluss daran. Und wir sehen aber die Reaktion des Herrn als bei einer Parallele in Matthäus 8, 16 und 17 zum Beispiel. Der Herr wusste, dass er diese Botschaft abgelehnt hat, und nichtsdestotrotz macht er weiter, er heilte weiter. Und ab Matthäus Kapitel 11 sehen wir, dass die Botschaft des Herrn etwas geändert sich hat. Er hatte da ab dann nur noch in Gleichnissen gesprochen, und trotzdem pries er Gott, den Vater, dass seine Botschaft den Unmündigen, den törichten Menschen verkündigt worden ist. Und jeder Mensch darf kommen, der das glaubt, darf er mit seiner Schuld, mit seinen Sorgen auf sich ihm kommen. Und die Menschen hielten ihn für gestraft. Er hatte vieles auf sich genommen, und die Menschen dachten, er ist von Gott gerichtet worden. Aber was sie nicht verstanden hatten, ist, dass der Mensch sowieso diese Rettung braucht. Der Mensch würde sonst sterben in seinen Sünden. Dann sehen wir ganz klar im Römerbrief, wie kann ein Mensch gerecht vor Gott werden? Ein Mensch wird geboren und ist ein Sünder. Sehen wir ganz klar im Römerbrief, und da sehen wir, dass es nötig war, dass der Herr Jesus kam, um für unsere Schuld zu sterben, damit diese Sühnung geschieht durch sein Blut. Ja, sein Blut deckt alle Ungerechtigkeit, alle Sünde zu, und das musste geschehen. Und das ist eine Tatsache, die damals geschah. Er hat damals den Menschen die Krankheit getragen. Er hat nicht unsere Krankheit getragen. Wir sind nicht versprochen worden von dem Wort Gottes, dass wir ein Leben haben ohne Krankheit, ein krankenloses Leben. Wir haben irgendwann ein Leib im Himmel, das keinen Makel hat, ohne Krankheit. Aber er hat damals die Krankheit des Volkes getragen, auch als ein Zeichen, um zu zeigen, dass er der Messias ist. Aber Vers 5 ist das, ab jetzt geht es auch für uns an, nochmal ganz besonders, ich lese das noch einmal, um das uns zu erinnern. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ja, durch seine Wunden, oder die Elberfelder schreibt, durch seine Striemen. Wir sind geheilt worden durch das Blut des Herrn. Wir können die Parallelstelle dazu einmal aufschlagen, wer eine Bibel dabei hat, wie es geschrieben ist im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, 24 und 25. Wie es nochmal betont wird, was da geschah. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, aus dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Und was jetzt dann auch gleich kommt, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Der Herr Jesus wurde zur Sünde gemacht, identifiziert mit der Sünde, obwohl er der Heilige war. Sündlos wurde er damit identifiziert, damit wir zu seiner Gerechtigkeit leben können. Nicht einfach alle Menschen, wir lehren keine Allversöhnung, sondern es ist nötig, dass man an diese Botschaft glaubt, an diese Botschaft von dem Herrn, dass er kommen musste für deine Schuld und meine. Er musste kommen, er wurde mit der Schuld beladen, eine Finsternis kam in der zweiten Hälfte der Kreuzigung. Wie wir wissen, die Kreuzigung war 6 Stunden zwischen 9 und 15 Uhr. Die ersten 3 Stunden war es hell und die anderen 3 war es dunkel. So ist es auch ein Bild, dass in der Finsternis Gott die Sünde der Menschheit auf den Herrn Jesus aufgeladen hat. Wie sehr soll das uns nicht mit Dankbarkeit erfüllen, dass der Herr nicht das vielleicht das Schlimmste war, die menschlichen Schmerzen, sondern dass er die Schuld der Mensch, die Sünde auf sich genommen hat. Das war das Schreckliche. Das war das Schreckliche, dass er die Trennung war mit Gott. Und aus dieser Vergebungsbotschaft kommt aus dieser Botschaft heraus. Das Herr musste sein Blut vergießen, damit wir gerettet werden. Wir gingen nämlich hin, wie es heißt, in die Irre, wie die Schafe. Die Schafe brauchen einen Hirten, Wir wissen, die können nicht von sich selbst den Weg kennen, die sind sehr schnell verloren, so sind wir auch Schafe, wir gingen in die Irre und brauchen diese Führung des Herrn. Und so ist es wichtig, als ein Kennzeichen, dass du dem Herrn Jesus gehörst, dass du sein Schaf bist und nicht in die Irre noch gehst, dass es dir zum Beispiel leid tut, wenn du in Sünde verfällst und wenn du irgendwas machst, was dem Herrn nicht gefällt, dass es dir leid tut. Das ist ein Kennzeichen des wahren Glaubens, dass du wegen dieser Sünde der Herr ans Kreuz gehen musste. Das ist ein Kennzeichen eines wahren Christen. Und dass du auch weißt, dass du ja wegen dieser Schuld der Herr ans Kreuz ging und du immer wieder um Vergebung bittest. Dass du immer wieder zum Herrn gehst, denn sein Blut deckt über alle Sünden zu. Wir dürfen wissen, dass die wir ihm gehören, ja, die unserer Schuld abgewaschen sind, ist. Ja, und der durfte dann sagen, wir haben uns bekehrt zu ihm, zu dem Hütern der Schafe. Und er hat alles vollbracht, wie wir auch wissen aus den letzten Worten des Herrn. Ein letztes Wort ist ja, es wurde alles vollbracht, auf Griechisch der Teleste. Es gibt nichts mehr. Der Hebräerbrief sagt, der Herr Jesus kommt nicht noch ein zweites Mal. Manche wollen vielleicht noch ein zweites Opfer, aber ein Opfer hat ausgereicht. Ein Opfer reicht für die ganze Schuld der Menschheit aus. Und das reicht für uns aus, für uns Menschen, dass die wir daran glauben. Eigentlich hatten wir diese Strafe verdient, die Ewigkeit im Feuersee hat aber der Herr für uns bezahlt, damit wir, wenn wir daran glauben, gerettet dann sind. Und wir sind, wenn das geschieht, sind wir selber der Sünde tot. Der Römerbrief sagt das auch. Das heißt, unser altes Leben ist nicht mehr da. Wir sind der Sünde gestorben. Das heißt, wir tun nicht mehr, was wir wollen. Nicht wir sind unser eigener Herr, sondern der Herr Jesus ist unser Herr. Und das, unser Anliegen ist immer noch, dass wir tun, was der Hirte möchte. Dass wir von ihm uns weiden lassen. Und dann dürfen wir wissen, dass der Herr sorgt für uns. Auch in schwierigen Zeiten ist er unser Versorger. Er versteht unsere Bedürfnisse und er hütet uns wie ein guter Hirte. Vielleicht können wir noch eine Stelle dazu aufschlagen aus Hebräer 2, 17 und 18, der das nochmal verdeutlicht. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester wurde, in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Auch eine herrliche Botschaft, die wir wissen, wenn wir versucht werden, der Herr Jesus hat selber gelitten, hat das alles auf sich genommen. Er versteht uns, er möchte uns helfen, er möchte uns hüten und weiden. Ja, und obwohl diese Kreuzigung so grausam war, kann man sagen, einmal die körperlichen und die seelischen Schmerzen, wie ich vorhin gesagt habe, ist es schön zu wissen, das sehen wir ganz deutlich bei Vers 7, dass in ihm wurde keine Sünde empfunden. Ich habe vorhin gesagt, dass es wurde kein böses Wort in ihm gefunden und trotzdem hat er nichts Böses gesagt. Hat er keinen verflucht, hat er keinen bestraft am Kreuz. Er war wie ein Lamm, das zur Schlachtbank ging. Man weiß es vielleicht, dass Lämmer, die schreien nicht vielleicht wie ein anderes Tier, vielleicht ein Schwein, das geht und das schreit vielleicht, wenn das geschlachtet wird, aber ein Lamm geht ganz ruhig hin und zur Schlachtung. Und so war auch der Herr Jesus. Der hat nicht nur das, sondern nichts gesagt, sondern auch sogar für die Übeltäter gebetet, wie es am Ende dann heißt. Und ein Beispiel sehen wir auch danach, nach der Kreuzigung und Auferstehung, wie seine Jünger das machten. Einer seiner Jünger, ein Nachfolger, Stephanus, der erste Märtyrer, kann man sagen, wurde ja auch verurteilt, ungerecht verurteilt und er hatte die ähnliche geistliche Haltung wie der Herr. Das kann man sich nicht vorstellen. Er wurde gesteinigt und was betet er ähnlich wie der Herr, dass der Herr Jesus die Sünde der seinen Steinigern vergibt. Ja, der hatte den Blick auf Christus, der hatte den Blick, dass er auf die richtige Botschaft. Wie ist es bei uns eigentlich? Wir sind ja eigentlich ganz anders, würde ich sagen. Also von mir, wenn uns Ungerechtigkeit gemacht wird, sind wir wahrscheinlich direkt auf die ganz sauer vielleicht oder ähnliches und wollen schnell unsere Gerechtigkeit suchen, aber nicht so der Herr. Und was für ein Beispiel können wir nehmen, auch wenn wir Ungerechtigkeit leiden, dass wir uns erstmal ins Gebet gehen, vielleicht dem anderen mit Liebe begegnen und nicht denken, dass wir unsere Vergeltung zuerst suchen. Der Herr spricht sowieso, sein ist die Rache und er wird vergelten. Wir sollen den Menschen mit Liebe begegnen und so die Sachen dann klären. Und er war nicht nur das, sondern er war schwach am Kreuz und trotzdem betet er für das Volk. Und bei uns ist es vielleicht ähnlich, wenn wir schwach sind oder krank, haben wir keine Kraft für irgendwas zu machen, sondern wir können da nichts selber von uns aus tun, aber der Herr kümmert sich um die Seinen. Ein Beispiel sehen wir, dass er zu Johannes und seiner Mutter Maria sprach, obwohl er am Kreuz war, hat er sogar gesorgt für seine Mutter und seinen Jünger, dass sie auch danach, dass es denen gut geht. Der Herr sorgt sich so auch für uns, für seine Schafe. Das ist schön zu wissen, auch in dieser Stunde. Das ist eine herrliche Botschaft. Und weiterhin lesen wir, dass ganz deutlich zu sehen ist, dass die Übertretung des Volkes Israel den Herrn in das Kreuz gebracht hat, auch dazu, so wie meine und deine Sünde. Das wurde auch in Daniel prophezeit, dass der Messias ausgerottet werden wird, viele Tage. Danach wird es auch kein Heiligtum mehr geben. Und das sehen wir auch heute. Es gibt keinen Tempel und kein Heiligtum. Es wird vielleicht vorbereitet für einen Tempel. Aber das ist auch das Gericht für Israel, ja? Nachdem 70 nach Christus die Römer den Tempel zerstörten, seitdem gibt es kein Tempel mehr. Es gibt kein Heiligtum, es gibt keine Opfer mehr. Und auch ans Gericht, dass sein eigenes Volk den Messias verworfen hat. Und da spricht auch der Apostel Paulus in seiner Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2, wo er den Menschen sagt, dass der Messias wegen ihrer Verurteilung gekreuzigt wurde. Aber nichtsdestotrotz verkündigt er auch dort eine Predigt der Buße. So sagt er, lasst umkehren und tut Buße. So verkündigt der Herr auch heute zu dir, der du noch nicht Buße getan hast, der du noch nicht umgekehrt bist und deine Sünde bekannt hast. Denn wegen deiner Sünde, so wie auch meiner Sünde, ist der Herr ins Kreuz gegangen. Das musst du bekennen. Und sein Grab wurde anschließend bei Gesetzlosen bestimmt. Wie wir wissen aus der Zeit damals, die Gekreuzigten wurden verbrannt und ins Hinnomtal hinuntergeschmissen. Aber der Vater hat das nicht zugelassen. Der Herr Jesus hatte genug Gericht auf sich genommen. Er wurde gut begraben, kann man sagen, in einem steinernen Grab. Und da sehen wir auch ein schönes Beispiel für uns, auch dass der Josef von Arimathia, der unter den führenden Juden war, hatte sich nicht geschämt, um den Leib des Herrn danach zu bitten. Auch ein Zeichen, dass wir uns auch nicht schämen sollen für diese Botschaft des Kreuzes, wenn wir die verkündigen. Er ist umgekehrt, so wie auch Nikodemus, wie wir danach am Ende bei der Auferstehung lesen. Die haben auch gesehen und geglaubt. Und so wie der Josef erlebte eine Umkehr und hatte sogar ein Grab schon für sich und für seine Familie. Und da durfte der Herr dann begraben werden. Vielleicht auch als ein Gedanke zu diesem Grab, der Josef von Arimathia hatte schon vorgesorgt, kann man sagen, für sein Begräbnis. So ist es wichtig auch für uns, dass wir vorsorgen, was nach dem Leben passiert. Ja, es ist wichtig zu entscheiden, was passiert mit deinem Leben, wenn die Zeit, diese kurze Dauer hier auf der Erde zu Ende ist. Hast du schon vorgesorgt, wo du nach dem Tod sein wirst? Hast du da schon deine Gedanken gemacht? Das ist wichtig, jetzt das zu tun, weil diese Entscheidung ist essentiell, was danach passiert. Ob du hin zum Himmel, zum Herrn Jesus geht oder zur Hölle. Das ist diese zwei. Es gibt keine dritte Lösung. Es gibt keinen Zwischenweg. Ja, das ist wichtig, dass man diese Sachen davor klärt. Und wir sehen, dass der Vater gefallen hatte, dass diese Sünde gesühnt wird. Aber er hatte keine Freude daran, dass er sein einziger Sohn, sein eingeborener Sohn, so leiden musste. Er hatte ihn geliebt und trotzdem von dieser, er liebte auch uns, sodass dieses Sündenproblem weg beseitigt werden musste. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie der Vater seinen Sohn gibt. Ich habe selber keine Kinder, aber man kann sich das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man seinen Sohn und sein Kind abgibt. Als ein kleines Beispiel, wenn man das und so ein Tod gehen musste. Ja, und der Herr musste diesen Lohn der Sünde zahlen. Wir wissen auch aus dem Römerbrief, der Lohn der Sünde ist der Tod und musste das bezahlen. Und dafür war der Herr, ist als ein Schuldopfer geschlachtet worden. Er als ein dieses Opfer. Und die wir vielleicht die Bibel lesen, sehen vielleicht im Alten Testament, wir hatten das ja auch schon mal von diesen blutigen Opfern, die Israeliten gemacht haben. Das war ja nur ein Hauch, ein Hinweis auf den Herrn. Die haben keine Sünden gesühnt. Und diese vier blutigen Opfer, zum Beispiel im Matthäus-Evangelium wird der Herr Jesus als ein Schuldopfer gezeigt, im Markus-Evangelium als das Sündopfer. Und diese Parallele, das sehen wir. Nur in diesen zwei Evangelien lesen wir, wie der Herr gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wegen unserer Schuld und Sünde. Das muss jeder von uns persönlich ja beantworten. Ja, wieso geschah das? Weil ja wegen meiner Schuld und Sünde. Das muss jeder für sich als ein Gebet diese Frage beantworten. Wenn der Herr spricht, mein Gott, warum hast du für mich verlassen? Ja, wegen meiner Schuld, Herr, muss man beten. Ja. Im Lukas-Evangelium sehen wir das Friedensopfer und im Johannes-Evangelium das Brandopfer, so als Vergleich. Und auch im Johannes-Evangelium haben wir dieses Wort, wie ich vorhin sagte, Tetelestai, es ist vollbracht. Der Lohn der Sünde ist bezahlt. Ja, und in dieser Finsternis wurde das geschah. Der heilige Gott, der Herr Jesus, wurde dafür bestraft, ja. Für deine und meine Schuld. Ja, und das ist die Botschaft damit, es musste ein Preis bezahlt werden dafür. Und ich denke mal, das ist wichtig zu wissen, dass nachdem das geschah, Vers 11, Jesaja 53, er hatte Freude daran, dass dieses Opfer geschah. Der Herr Jesus hatte Freude daran, auch wenn es so schrecklich war, hatte Freude daran, weil er wusste, was das vollbracht hat. Nach dieser Mühsal können wir sehen, dass der Herr Freude hatte. Und das sehen wir auch ganz besonders, können das auch nochmal aufschlagen. Hebräer 12, 1 bis 3. Das hatte ich noch dazu gemacht, vielleicht das muss man noch dazu packen. Hebräer 12, 1 bis 3. Dass es für uns auch als Christen betrifft, ganz besonders. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der von ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und er sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ja, wir sehen drei Sachen. Die Sünde ablegen, Gutes tun, diesen Lauf mit Ausdauer laufen, schauen auf den Herrn, Blick auf Christus, was er gemacht hat, was er gelitten hat, für das Kreuz. Und diesen Widerspruch erduldete von den Sündern, aber das trotzdem gemacht. Und aus diesem Grund sollen wir auch nicht den Mut verlieren, wenn wir entmutigt werden, da wir den Hütern unserer Seele uns bekehrt haben. Ja, und der Herr hatte diese Freude daran, da das vollbracht wurde. Und Vers 12 lesen wir, dass er da deswegen, weil er das gemacht hat, durften viele Menschen sich bekehren und viele Menschen diese Botschaft glauben. Leider hatte sich die Masse davon abgewendet und die Masse glaubt nicht daran. Aber der glaubt auf das Kreuz, der weiß, wie der Herr Jesus gebetet hat am Vorabend in Gethsemane, dass er will, dass die, die an ihn glauben, bei ihm sind. Und er betete für die Schuldigen, er betete für die Menschen, dass der Gott sie vergibt, weil sie wissen nicht, was sie tun. Irgendwann, wenn der Herr als Herrscher kommt, als König, werden sie weinen wie für den Erstgeborenen, lesen wir in Sacharja. Und lass das nicht auch dein Weinen sein, wenn du dem Herrn begegnest, dass du nicht von deinen Schuld, von deinen Sünden nicht abgewaschen hast in dem Blut Jesu Christi. Lass das nicht auch dein Weinen sein. So mit dieser Botschaft noch als ein paar Gedanken zum Schluss. Ist schön zu wissen, dass wir, nachdem das geschah, der Vorhang zerrissen worden ist, lesen wir in der Schrift, wir dürfen eine Gemeinschaft haben mit Gott. Nicht wie im Alten Testament, wo nur der Hohepriester ins Heiligtum gehen konnte, einmal im Jahr. Wir dürfen immer wieder Gemeinschaft im Gebet haben mit dem Herrn. Und der Herr musste kommen, der musste als Retter kommen. Und damit dieser Grab, diese Sünde, Kluft, kann man sagen, mit dem Kreuz als eine Brücke gemacht worden ist. Diese Sünde, dafür braucht man eine Brücke. Sonst fällt man in den Abgrund, der zur Hölle führt. Und durch diese Brücke des Herrn Jesus kannst du gerettet werden. Kannst du, wenn du daran glaubst, dass Gott seine große Liebe gezeigt hat, dass jeder, der an das Opfer des Herrn Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, kannst du daran gerettet werden. Und da bist du ein Kind Gottes, ein Erbe, hast eine herrliche Zukunft, dass du weißt, dass der Herr Jesus keinen aus seiner Hand reißen lässt. Er ist der Hüter, wir dürfen darauf wissen, dass er uns festhält und uns nicht loslässt. Aber dafür ist es wichtig zu wissen, dass der Weg darin zur Erlösung nur durch den Herrn Jesus geschieht. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zur Rettung, keinen menschlichen Weg. Die Menschen versuchen oft selber einen Weg zu finden, wie sie das oder das schaffen, und dann sind sie stolz, dass sie etwas geschafft haben. Aber da gibt es nur einen Weg zu dem Herrn Jesus, dass du glaubst, dass du ein Sünder bist und Errettung brauchst. Und diese Errettung musst du dir aktiv werden. Du musst aktiv werden und deine Sünde bekämpfen. Das ist nicht passiv, sondern man muss aktiv werden, ein Nachfolger Jesu. Und dass du dann als ein Beispiel, wie vom Herrn, ein Beispiel von seinen Leiden auf dich nimmst und selber so leiden kannst. Und in der Praxis, wie heißt es uns? Wir möchten den letzten Vers aufschlagen. Und das auch als uns, das ist unsere alltägliche Haltung. Unsere Haltung für jeden Christen, der ein Kind Gottes geworden ist, ist der letzte Vers im Galater 2, der vorletzte. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ja, das ist wichtig zu wissen. Wir leben nicht mehr für uns selbst. Ich habe das vorhin gesagt, wir sind eigentlich tot mittlerweile. Wir gehören uns nicht mehr selbst. Da, was wir machen, nicht nur sonntags oder heute Freitag, das ist nicht unser Wille, was geschehen soll. Wo wir auch sind, wo wir in der Woche sind, wo uns die Geschwister vielleicht nicht sehen, wo uns die anderen nicht sehen, was wir auf der Arbeit machen oder zu Hause, das soll in Übereinstimmung sein mit den Willen des Herrn. Das in der Praxis, alles, was wir tun, was wir aktiv tun, was wir schauen, das soll in Übereinstimmung mit dem Herrn sein. Wir leben nicht mehr für uns selbst, sondern wir leben in Christus. Und das ist wichtig, immer wieder bewusst zu machen, dass der Herr Jesus der Sinn des Lebens ist. Für ihn leben wir. Nicht nur, damit wir unser eigenes Leben verwirklichen, sondern leben für den Herrn. Ja, und ihn wollen wir anbeten, ihn preisen, ihn loben, und das erinnern wir uns dann gleich im Abendmahl an diese Tat des Herrn nochmal besonders. Wir haben dieses Vorrecht, Kinder Gottes zu sein. Das wollen wir auch gleich tun, und dafür ermutige ich dem Herrn, bewusst zu machen, mit allem, was wir haben, dem Herrn mit Ehrfurcht treten, weil er ist der alleinige Gott. Er ist nicht mehr einfach nur Jesus, ein Mensch, sondern er ist für uns, die wir gläubig wurden, er ist der Herr Jesus. Den wollen wir so im Gebet angehen. Er ist für uns der Herr, nicht nur einfach irgendein Mensch. Amen.